Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay. Zum Publikum. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute zwei ganz, ganz wunderbare Damen im Angebot. Ich kann nur sagen, also was viel Besseres kann mir zum heutigen Sonntag nicht passieren, als diese beiden Traumfrauen hier präsentieren zu dürfen, nämlich Hanni Münzer, eine der ganz, 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 ganz großen Self-Publisherinnen, eine Frau, die wandlungsfähig ist, die faszinierend, chillernd durchs Leben geht. Ich darf das nicht verraten, mein erstes Interview mit ihr fand in Victoria's Secret statt, also nicht, dass ich das angehabt hätte, sondern sie. Und mal ist sie aber auch die Grande Dame, die aus dem Fond eines Bentleys steigt. Und sie hat also die verschiedensten Formen, sie ist so eine Art Gestaltwandlerin, auch in der Literatur. Und sie hat mit ihren Romanen im Self-Publishing wirklich die Herzen von Hunderttausenden erobert und ist, das ist das Faszinierende, eines Tages dann tatsächlich dahin gekommen, auch zu einem Verlag zu gehen, zum Piper Verlag. Und das war diese wunderbare Frau beim Piper Verlag, die sie gewonnen hat, die sie erobert hat. Und die beiden sind zusammengekommen, nochmal mit viel Erfolg. Und ich denke, darüber können wir jetzt vielleicht ein bisschen sprechen. Und Julian Eisele hat sich selbstständig gemacht mit einem eigenen Verlag, ein inhabergeführter Verlag. Und auch in diesem wird in Kürze ein Hanni Münzer erscheinen. Fangen wir einfach ganz kurz an. Hanni. Hanni Bunny, das klingt schrecklich.
Ist es schon an?
Ja, sicher. Wir haben ja immer ganz lustige Gespräche miteinander geführt. Was ich jetzt so spannend finde an deiner Entwicklung, an deiner Geschichte, ist, dass du also ja richtig geknallt hast mit deinen Verkaufszahlen, dass du wahnsinnige Zahlen hattest und dich auch immer noch hast. Und dann eines Tages wirklich zu einem Verlag gegangen bist. Wie fühlt man sich denn dabei? Sagt man dann, ach, jetzt kann ich die Füße hochlegen, jetzt brauche ich nicht mehr so viel zu machen, jetzt bin ich nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau oder wie auch immer, muss Marketing machen, das macht ja jetzt alles der Verlag. Wie war das bei Piper?
Also erst muss ich mal was klarstellen mit dem Bentley. Ich habe
einen. Das war ein Rolls, Entschuldigung.
Ja, Fiat Cinquecento. Also vielen Dank für die tolle Introduction. Rupi, also ich sage Prinz Rupi. Vielen Dank, dass ihr heute hier sein dürfen, Hanni. Die Julia und ich. Ja. Und du wolltest jetzt wissen, wie ich zu Piper gekommen bin.
Nee, das will ich gar nicht wissen. Ich will eigentlich wissen, wie fühlst du dich dabei? Also ist das nicht. Ist das ein gutes Gefühl? Kommt man damit zum Traumziel? Sagt, jetzt bin ich endlich in einem Verlag gelandet und endlich bin ich nicht mehr so eine schmuddelige Self-Publisherin, sondern eine richtige Autorin?
Ja. Also ich habe mich eigentlich nie irgendwie, bezeichne mich eher so als Independent-Autorin. Und zum Piper Verlag kam ich natürlich über meine Bücher, über die erfolgreichen Bücher. Eigentlich war Selbstverlegen Plan B. Muss man ganz klar sagen, weil jeder Mensch, der Bücher schreibt, träumt erstmal davon, zu einem Verlag zu gehen. Und mein erstes Buch, Die Seenfische, hatte ich schon 2006 veröffentlicht, beziehungsweise geschrieben, habe keinen Verlag gefunden. Und dann lag es erstmal ein paar Jahre in der Schublade, hatte eine ganz tolle Agentin gefunden, die Liane Kolf, mit der ich jetzt auch noch arbeite. Und und dann kam eben das Selbstverlegen, die Möglichkeit, und damit kam der Erfolg. Und mit dem Erfolg kommen natürlich die Verlage, ist ja klar. Ist irgendwie ein logischer Schritt, diese Entwicklung zu gehen. Und ich wollte ja auch immer zu einem Verlag gehen. Und über die Seenfischer und auch über Honigtod kamen eben einige Angebote rein. Und den ersten Termin, den ich eben hatte, war eben mit dem Piper Verlag, Traditionsverlag in München. Und ich war noch unentschlossen, mache ich es wirklich? Es ist ja auch ein großer Schritt, dieser Wechsel. Und dann kommt mir die Julia da in einem Gang entgegen. Ich wusste noch nicht, dass es Julia ist. Und Verlag ist das eine, aber im Verlag arbeiten ja Menschen. Und das ist ja das Wichtigste, dass es menschelt, dass man zusammenarbeitet, dass da eben diese Wellenlänge da ist. Und ich habe die Julia gesehen und ich wusste, wenn das die Julia Eisele ist, hat die Chemie gleich gestimmt. dann werde ich eben das Angebot annehmen. Dann war eigentlich von dem Moment an gleich, geht zu Pipa, und habe ich auch gleich zu Leanne gesagt, brauchst keine anderen Termine mehr machen, ich habe mich schon entschieden.
Also da ist ja die Seelenfischerin praktisch schon eine Art Pseudonym von dir. Du bist selbst jemand, der Seelen fischt und der sehr stark also auch auf menschliche Zuwendung und ein menschliches Miteinander reagiert. Vielleicht, wenn ich Julia jetzt gleich da fragen darf, es ist ja nun so, dass, das ist ja glaube ich unbestritten, dass die klassischen Verlage, die Großverlage im Anfang eher ein bisschen naserümpfend über das hergezogen haben, was dann diese Self-Publisher gemacht haben. Dann kam vielleicht eine gewisse Gier auf und sagten, oh Mann, da gibt's ja offensichtlich wahnsinnige Erfolge und an diesen goldenen Bergen, da wollen wir auch gerne kratzen. Wie war das denn bei Pipa? Also ist Pipa jemand gewesen, der gesagt hat, wir wollen da einfach auch mal mitmachen und wir wollen, oder hast du dich spontan für eine Autorin, für einen Roman, für ein Werk entschieden oder wie ist das damals gelaufen?
Ja, also mag vielleicht ein
doch, jetzt ist es an.
Sonst kriegst du meinen.
Das funktioniert. Mein.
Oh, okay.
Ja, wie war das? Natürlich haben Verlage das genau beobachtet, was Self-Publisher machen. Ich finde das eigentlich eher eine Herausforderung. Ich fand es super spannend, das zu beobachten. Und die Hanni Münzer ist mir gleich aufgefallen, auch schon als sie die Seelenfischer, das war ihr erster Roman im Internet gemacht hat, da hatten wir auch schon ein Angebot gemacht. Und dann kam noch der viel größere Erfolg mit Honigtod und dann war ich natürlich noch neugieriger. Und ich muss zugeben, dass ich, ja, natürlich hat man so seine Vorurteile und das, man muss ja auch zugeben, dass nicht alles, was selbst publiziert wird, auch so grandios ist. Aber bei Hanni Münzer war das tatsächlich der Fall. Also ich habe das gelesen und war total begeistert von diesem Buch. Also ich habe wirklich selten was gelesen, was mich so umgehauen hat. Ich fand es großartig und ich habe dann eben auch sofort Werbung im Verlag gemacht und gesagt, wir müssen das unbedingt machen.
Also ich möchte es noch etwas genauer wissen. Bist du denn damals so vorgegangen, dass du geguckt hast, was ist bei den Amazon-Charts irgendwie vorne? Und dann hast du eben Hanni Münzer entdeckt und hast dann angefangen, das zu lesen? Oder wie bist du auf so einen Titel gestoßen?
Nee, also dazu hat man als Lektor oder auch Programmleiter gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, weil man immer so wahnsinnig beschäftigt ist mit seinen anderen Projekten, die man so am Laufen hat. Das beobachtet man dann eher so am Rande. In dem Fall war es so, dass die Liane Kolff, eben Hannis Agentin, sich auch an uns gewandt hat. Genau. Und das ist natürlich schon so, dass man im Verlag ja auf unverlangt eingesandte Manuskripte oder von selber gar nicht so sehr schaut, sondern auch ein bisschen auf die Hilfe von Agenten angewiesen ist und da auch aufmerksamer wird, wenn etwas von einem Agenten kommt.
Toll. Also das heißt, ohne Agentin wäre wahrscheinlich nie was daraus geworden. Du wärst wahrscheinlich also höchstens durch Zufall auf den Roman
weniger
gestoßen.
Weniger wahrscheinlich.
Und dann ist es natürlich für einen Verlag auch gar nicht so einfach, einen Self-Publisher zu gewinnen. Das erste Angebot hat sie dann erstmal gleich in den Müll geschmissen, so nach der Devise. Naja, ich meine, ja bitte, ist doch ganz klar, Self-Publisher sind, wenn sie erfolgreich sind, gewohnt, recht gut zu verdienen. Also das ist ein Verlagsautor. Ich habe hier vor 2 Tagen gesagt, ich kenne keinen einzigen deutschen Verlagsautor, der in dem Maße verdient, wie es ein Self-Publisher macht. Wenn die Verlage muss sich das also einfach mal selbst vorrechnen. Ich sag mal, ich verkaufe 30.000 Einheiten im Monat und an der Einheit bleibt 1,50 hängen, dann kann ich mir ja ungefähr vorrechnen oder ausrechnen, was für unglaubliche Umsätze ich als Autor im Monat machen kann. Das ist ja richtig Geld. Und ein normaler Autor hat ja das lange nicht, weil er ja nur, weiß ich was, vielleicht vom Verlagsabgabepreis eine 6-10% bekommt. Ein Verlag muss also sehr viel mehr verkaufen. Und so war es ja auch damals bei Pipa. Hanni hat das ja sehr geschickt verhandelt, beziehungsweise Liane hat es sehr geschickt verhandelt. Pipa wurde veranlasst, ein bisschen mit dem Vorschuss über das normale Maß hinauszugehen, damit überhaupt eine solche Autorin gewonnen werden konnte. Das ist, glaube ich, auch für deutsche Autoren ungewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da schon relativ viel Geld geboten für das Buch. Also das war ein ziemlich hoher Vorschuss. Ich habe dann erst im Nachhinein verstanden, dass Hanni Münzer den Vorschuss überhaupt nicht so hoch fand, weil sie nämlich selber mit ihren Büchern sehr viel mehr Geld verdient. Und also auf den Verlag finanziell ganz bestimmt nicht angewiesen ist. Und das ist, glaube ich, auch was man wissen muss als Verleger, wenn man mit erfolgreichen Self-Publishern zu tun hat, dass es, glaube ich, gar nicht so sehr darum geht, Autoren gut zu bezahlen, sondern, und ich glaube, das ist ja auch sicher ein Grund, warum du, Hanni, dann zu Piper gekommen bist, was Self-Publisher eben alleine und mit Amazon eben nicht können, ist, in den stationären Buchhandel zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Hauptargument für traditionelle Verlage. Und das ist eben was tatsächlich nur Verlage, Traditionsverlage eben leisten können, weil die eben die Vertriebsstrukturen haben. Also wir haben Vertreter, die in die Buchhandlung gehen und die Bücher einverkaufen, und wir haben eine riesen Logistik. Das wird ja immer vergessen, dass wir, wenn man es mit physischen Büchern zu tun hat, die müssen ja in die Buchhandlungen kommen. Und das ist eben was ein Verlag leisten kann. Und ich glaube, Hanni, das war doch schon so, dass das auch ein großes Argument für dich war, zu sagen, du gehst zu einem Verlag. Denn so rein finanziell, glaube ich, hättest du es nicht nötig gehabt.
Soll ich darauf antworten? Ja, ich wollte schon sehr gerne zu einem Verlag gehen. Ist ja eigentlich der Traum eines jeden Autors von Anfang an auch von mir gewesen. Und der Umweg über das Selbstverlegen hat mich dann auch zum Verlag geführt. Aber es ist wirklich so, der stationäre Buchhandel ist für mich schon sehr wichtig, weil ich finde, es sollte eigentlich auch noch erhalten werden. Ich hatte ja auch eine Freundin, die hat einen eigenen Buchladen. Und es war schon so in den 90ern, hatte ich eigentlich schon immer so das Gefühl, ich möchte unbedingt irgendwann mal auch als Autor dort stehen. Ich weiß noch, als sie den Buchladen eröffnet hat, habe ich mich als Clown verkleidet und bin durch die Innenstadt mit so Luftballons gelaufen und habe dann Werbung eben für den Buchladen gemacht. Und an das muss ich immer denken, wenn ich jetzt in den Buchladen gehe und sehe, da ist jetzt mein Buch. Und das ist das eine, und das andere ist natürlich der Ehrgeiz. Man will natürlich noch eine neue Leserschaft erobern. Im Internet ist es die eine Sache, aber der stationäre Buchhandler, der war halt eben auch zuerst da. Das ist auch eine gewachsene Kultur. Und da wollte ich eigentlich immer rein. Und ich finde, ich sage immer, Träume sind das eine. Und eigentlich sind Träume auch so ein bisschen die verkappten Ziele. Und das war immer mein Ziel. Und das wollte ich also unbedingt erreichen. Bin einen kleinen Umweg gegangen, aber jetzt bin ich eigentlich sehr glücklich. Und ich habe wirklich tolle Menschen nochmal zusätzlich kennengelernt. Im Internet ist ja alles eigentlich eher virtuell. Aber ich kenne wirklich ganz tolle, engagierte, junge Buchhändler auch. Also die mich auch wirklich promoten, die mir auch auf dem Weg geholfen haben. Genauso wie Piper mir auf dem Weg geholfen hat. Ich habe die Julia gefunden, eine gute Freundin, die sich jetzt eben auch selbstständig gemacht hat mit dem eigenen Verlag. Das sollte ich jetzt eigentlich auch nochmal sagen. Also es gibt immer noch die jungen Unternehmer, die auch sagen, ich gehe einen neuen Weg, ich bleibe praktisch nicht nur angestellt, sondern ich möchte auch nochmal Bücher verkaufen, ich verlege Bücher. Und das ist jetzt der neue Weg, den wir gemeinsam gehen. Das heißt also erst Selbstverlag, dann über einen Traditionsverlag, und jetzt gehe ich noch mal ein ganz neues Experiment mit einer jungen Unternehmerin, und das finde ich toll.
Das finde ich erstmal ganz toll, ja. Und es ist auch toll, sich heutzutage noch mal weiß ich was zu verschulden, denn das musstest du ja dann mit Kredit auch machen, ja, um einen Verlag gründen zu können. Also so ganz aus der Hausentasche bezahlt man das ja heutzutage auch nicht. Es ist auf der anderen Seite für den Self-Publisher, der ja verwöhnt ist, gut direkt sehr viel zu verdienen, indem er also diese 70% Tantieme von Amazon oder wo auch immer bekommt, ist es ja so, dass der Buchhandel etwa das Fünffache an Stückumsatz bringen muss, damit man ungefähr auf den gleichen Geldumsatz kommt. Und die Frage ist natürlich immer, tut er das, schafft er das, ist er dazu überhaupt in der Lage? Der Buchhändler ist eine konservative Gestalt in Deutschland, das ist leider Gottes so, ist nicht gerade dem Fortschritt zugewandt. Es gibt tolle junge Buchhändler, aber das Gros der Buchhändler ist genauso intellektuell verknittert, und man hat manchmal den Eindruck, die haben gar keinen Spaß am Buch. Wie war das für euch gegenüber den Vertretern, den Buchhändlern, als Hanni Münzer plötzlich kam? Denn man wusste ja wohl, dass diese Titel schon sehr, sehr erfolgreich vorher gelaufen waren. Hatte der Buchhändler da Sorge und sagt, oh Gott, der Markt ist ja schon abgefischt? Oder ließ sich das leicht durchsetzen? Gab es da überhaupt Erörterungen, Diskussionen, Ressentiments?
Ja, das war auf jeden Fall ein Thema, und das war auch vor allen Dingen ein Novum im Verlag. Ich glaube, Hanni war die erste Self-Publisherin, die Piper überhaupt jemals gemacht hat. Und da musste man sich natürlich schon genau überlegen, wie man das spielt oder wie man das öffentlich macht. Also wir haben zum Beispiel in der Vorschau, also das sind die Kataloge, die dann, mit denen die Vertreter dann in den Buchhandel gehen und das einverkaufen, haben wir das nicht so riesig hingeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben. Aber das war tatsächlich ein Thema, dass wir überlegt haben, wie können wir jetzt den Buchhändler davon überzeugen. Denn natürlich ist für den Buchhändler nach wie vor Amazon ein Problem. Das ist natürlich Konkurrenz. Und deswegen wollen die von sich aus das nicht unbedingt unterstützen. Ich muss aber auch sagen, es war dann im Nachgang überhaupt kein Problem. Wir haben uns vorher da Gedanken gemacht. Aber wir haben das Buch dann ganz toll einverkauft in die Buchhandlungen. Und es kam auch eigentlich keine Kritik von den Buchhändlern. Und ich denke auch, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich denke, dass sich das auch gewandelt hat und dass der Buchhandel da mittlerweile auch sehr viel flexibler und entspannter geworden ist in der Hinsicht, glaube ich schon.
Ist denn Self-Publishing und Verlag wirklich ein interessantes Thema? Also würdest du als Verlegerin, die du ja jetzt bist, sich im Self-Publishing-Markt umschauen und dort vielleicht interessante Dinge zu finden? Oder wie gehst du, hat sich dein Gesichtsfeld, dein Blickwinkel verändert? Gehst du heute anders ran? Wie läuft das? Oder wartest du nach wie vor auf die tollen Vorschläge von irgendwelchen Agenten?
Nee, also so viel Erfahrung habe ich ja noch gar nicht, weil ich es erst seit einem Dreivierteljahr mache und jetzt gerade erst mein erstes Programm.
Ja, aber du hast ein Konzept.
Ich habe ein Konzept, das ist aber tatsächlich auch eher ein traditionelles, ja auch insofern, als ich vertrieblich eher konservativ bin sozusagen, weil ich eine Vertriebskooperation mit dem Ullstein Verlag habe. Und das ist ja dann im Prinzip auch klassisches Verlegen, was ich mache. Und natürlich ist es so, dass ich, wie du schon sagtest, Rupi, mich verschuldet habe für den Verlag und ich sehr aufs Geld schauen muss. Also ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt Hanni Münzer, wenn wir uns jetzt noch nicht kennen würden und ich würde Hanni ansprechen und sagen, mach doch mal ein Buch mit mir, da würde die mich wahrscheinlich auslachen, weil ich diese Vorschüsse niemals bezahlen könnte. Also ich muss ein bisschen nach Alternativen schauen. Ich kann auch nicht konkurrieren mit den bei den großen Auktionen, also bei Büchern, die auf Messen verkauft werden, also Projekte, um die sich die großen Verlage alle schlagen. Da kann ich gar nicht mitmischen, weil ich diese Gelder gar nicht habe, um diese Vorschüsse zu bezahlen. Also muss ich ein bisschen auf Umwegen vorgehen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich einfach geschaut habe nach Büchern, die einfach älter sind und die aus irgendeinem Grund, ich habe auch internationale Bücher bei mir im Programm, also einen englischen Roman, einen italienischen Roman, ein israelisches Sachbuch, weil ich einfach geschaut habe, wo sind interessante Projekte, die großen Verlage bisher übersehen haben. Zum Beispiel mein englischer Roman ist ein Buch, das vor 3 Jahren in England eben erschienen ist und das auch in verschiedene Länder verkauft wurde, aber eben nicht nach Deutschland. Und das war für mich dann möglich, das für relativ wenig Geld einzukaufen. Und siehe da, also kaum habe ich mich dann drum gekümmert und das schön verpackt und angepriesen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sogar schon einen sehr schönen Taschenbuchdeal mit einem großen Verlag gemacht habe für dieses Buch. Das war also eine schöne Erfahrung. Ich glaube, man muss einfach sehr sorgfältig schauen. Und es ist nicht immer so, dass das, was am teuersten gehandelt wird, immer das beste Buch ist. Also man kann auch Perlen abseits der abgetretenen Pfade finden.
Aber es ist natürlich so, wenn ein Verlag viel Geld investiert, dann muss er auch viel machen, muss sich viel stark bewegen, muss viel Werbung machen, damit er die eingesetzte Kohle wieder rausholt.
Ja, auf jeden Fall.
Da geht es ja nicht anders.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte gestern den Fall, dass ein Verlag, etablierter Verlag, sich bei mir beschwerte. Ja, wir haben dem Autor 10.000 Euro Vorschuss geboten und er hat nur müde gelächelt. Ja, ich sage, ja, haben Sie eine ungefähre Vorstellung, was man im Self-Publishing verdienen kann? Das ist heute nicht mehr so der Knaller. Und andere klassische Verlage, kleine Verlage, für die ist ja schon 3.000 Euro Vorschuss schon eine Summe, wo sie schon schlucken müssen. Das heißt, wir arbeiten ja oder wir reden hier über Ebenen, die vollkommen unterschiedlich sind und wo der eine keine Vorstellung hat, wie der andere auch wirklich, was er umsetzt. Das ist so. Wie ist es mit den E-Book-Rechten? Hast du die damals mit vergeben an Piper?
Ja, natürlich.
Warum? Oh, natürlich? Wieso natürlich? Also ich kenne viele Beispiele, ja. Mara Wolf zum Beispiel, die sagt, die E-Book-Rechte behalte ich lieber, weil da bin ich viel fitter mit und die gebe ich denen nicht. Während der klassische Verlag natürlich sagt, ja, wir wollen auch die E-Book-Rechte, obwohl er schon gar nicht so richtig weiß, was er damit machen soll.
Also da war Piper schuld, ne? Weil Piper wollte die E-Book-Rechte natürlich auch haben. Wir wollten die E-Book-Rechte dann auch haben. Ja.
Aber es gibt viele Verlage, die damit gar nicht umgehen können, weil sie von diesen Plattformen überhaupt nichts wissen. Die wissen nur, das ist irgendwie lukrativ und wir müssen das irgendwie mitnehmen. Aber wie es genau geht und was man damit genau macht und wie man überhaupt mit den Plattformen umgeht, also ich habe das in der Beratung auch kennengelernt, da gibt es viele Verlage, die haben keinen Schimmer. Keinen Schimmer. Würdest du heute sagen, als Verleger, Verlegerin, ich nehme auf jeden Fall die E-Book-Rechte mit, oder würdest du dich darauf einlassen, wenn einen bestimmten interessanten Namen kriegst, dass du sagst, ich nehme nur die Papierrechte, also die Buchrechte im klassischen Sinne, und die Elektrorechte lasse ich draußen vor?
Ja, also ich bin ja jetzt mein eigener Chef und ja, ich kann ja machen, was ich will.
Ja, genau.
Und deswegen würde ich da flexibel sein. Also
du würdest dich eventuell sogar darauf einlassen?
Ich würde mich darauf einlassen. Also es ist auch tatsächlich so, ich will jetzt hier nicht sagen, was die Hanni vielleicht nicht verraten will.
Ja, aber wir wollen doch hier nichts verraten. Ja, was gibt's denn zu verraten?
Nee, aber ich glaube, die Hanni hat einen ganz guten Deal mit mir gemacht jetzt.
Jetzt werden aber hier Geheimnisse angedeutet. Also.
Naja, ich glaube, also das.
Ich weiß, dass es niemand interessiert.
Geboten, aber mich. Die Pieper hier, glaube ich, nicht hätte bieten können. Und das ist auch verständlich so. Und ich, wenn ich bei Pieper gewesen wäre, hätte ich ihr das auch nicht anbieten können. Und ich finde es auch eigentlich richtig, dass Verlage, also große Verlage, darauf bestehen, eben dann, wenn, dann auch die E-Book-Rechte zu machen. Aber also ich als Kleine bin ja da politisch etwas freier.
Genau. Ja, und hast ja auch nicht diesen gigantischen Overhead von Wichtigtouren, die alle noch mit bezahlt werden sollen, sondern du bist ja praktisch dein eigener Chef und du bist ja letztlich deine eigene Fabrik, kann man ja sagen.
Ja, und ich muss auch weniger Bücher verkaufen als ein großer Verlag, um davon leben zu können, weil meine Overhead-Kosten natürlich viel geringer sind. Ne? Das ist ein bisschen mein Vorteil.
Wenn wir in die Zukunft schauen, Hanni, was darf der Leser, das Publikum von dir als nächstes erwarten?
Eigentlich ist es auch noch geheim.
Ist geheim, ja, gut, dann sag's mal.
Ja, also.
Es bleibt unter uns.
Ja, gut. Also was nicht geheim ist, ist, dass im Juli/August mein Buch Solange Schmetterlinge gibt bei der Julia eben erscheint.
Ja, als Papier und E-Book.
Ja, wir machen eine schöne Klappenbroschur, also ein schönes physisches Buch und auch ein E-Book, ja.
Toll.
Und dann wird es auch irgendwann wieder was von mir bei Pieper geben. Also auch eine neue Saga, so wie die Honigtod-Saga.
Ja, super.
Arbeite ich auch wieder daran. Ja, und es gibt es aber dann erst 2018. Muss ich noch ein bisschen was dafür tun.
Und das völlig selbstgesteuerte, also das Self-Gepublished, ist ein schreckliches Wort, gibt es das auch noch mal dir? Also zumindest in der Projektion, in der Überlegung? Oder bist du so ausgelastet, dass du sagst, ich kann ja meine bestehenden Verträge gerade mal erfüllen und dann muss ich auch mal wieder Urlaub machen dürfen?
Ja, man muss sich auch irgendwo entscheiden. Also ich habe schon so die Dedication dann für ein Projekt, das will ich dann auch wirklich mit meinem ganzen Herzblut machen. Und wenn ich dann irgendwie anfange, dann noch andere Wege da rechts und links zu gehen. Also jetzt mache ich erstmal das, auf das bin ich jetzt fokussiert, das soll ja auch wirklich gut werden. Und ansonsten bin ich für alles offen, das funktioniert auf allen Ebenen, sollte ja immer für alles offen sein und sich auf nichts irgendwie so festlegen. Aber das ist jetzt erstmal das nächste Herzensprojekt und da werde ich mich jetzt auch wieder ganz voll und ganz widmen.
Die Self-Publisher zeichnen sich ja unter anderem durch hohe Schlachtzahl aus. Das heißt also, sie brauchen nicht wie bei den Verlagen immer ein Jahr, dann kommt mal wieder das nächste Buch, sondern normalerweise sagen wir, dass die arbeiten im Quartal, also 4 Bücher pro Jahr, das ist bei Self-Publishern normal. Da bist du ja etwas ruhiger, also bist nicht ganz so schnell.
Das schaffe ich auch gar nicht, weil das ist ja sehr rechercheintensiv, was ich schreibe. Das ist ja auch zum Teil Familiensagas, die dann sich über Generationen entwickeln.
Das sind ja auch sehr viel anspruchsvollere Werke.
Ja, ich lege halt einfach Wert drauf, dass auch der Rahmen, dass das stimmt. Also ich schreibe ja keine Fantasy, da kann man ja ganze Welten schaffen. Das ist, finde ich, auch toll. Vielleicht mache ich das mal, müsste ich weniger recherchieren. Aber ich recherchiere halt auch sehr gerne, also gerade Biografien zu lesen, das ist auch sehr erfüllend. Man erfährt sehr viel, man lernt dazu und vielleicht halte ich mich da manchmal auch ein bisschen zu sehr auf, darum brauche ich auch ein bisschen länger für
meine Bücher. Du hast aber auch literarischen Anspruch. Oder willst du nur unterhalten und dir ist vollkommen egal, ob sich das um Literatur im klassischen Sinne handelt oder nicht.
Also ich finde, dass auch Literatur kann ja unterhaltend sein. Ja, also ich versuche einfach irgendwo so diesen Weg zu finden, diese Nische. Und ich glaube, die habe ich auch so ein bisschen entdeckt, dass ich eben irgendwie nicht so ganz auf ein Genre festgelegt werde. Also manche wissen nicht genau, ist es noch ein Roman? Ist es vielleicht schon Thriller? Also ich lege auch schon Wert, das ergibt sich dann auch von alleine, dass auch sehr viele Spannungsmomente einfließen, aber eben auch sehr viel Historie, weil es sich halt auch an der Geschichte orientiert.
Und Julia, dein Verlagsprogramm, ist dann Hanni sowas wie die Nummer 1, die man nach vorne hält, weil sie schon so erfolgreich war? Oder behandelst du deine Titel erstmal gleich, mit den gleichen Auflagenzahlen? Wie geht man da vor?
Naja, die Auflagenzahl richtet sich ja nach den Vorbestellungen des Buchhandels. Ja. Ne? Also
aber das hat ja wieder was mit den Empfehlungen zu tun.
Buch plant, sondern dann erst, wenn das Buch quasi einverkauft ist in den Buchhandel, dann hat man eine bestimmte Vorbestellungszahl und nach der richtet sich dann die Auflage. Nee, also bei mir ist es so, dass ich ja nur vier Bücher mache erstmal im Herbst und das auch weiterhin so plane, dass ich nur ganz wenige Titel publizieren möchte und mich aber um die dann alle sehr, sehr gut und sehr sorgfältig kümmern möchte. Ich hatte halt nach der Zeit bei Piper, wo ich sehr, sehr viele Bücher betreuen musste, ein großes Bedürfnis nach Konzentration auf das Wesentliche sozusagen, wieder so eine Sehnsucht nach der kleinen Einheit. Und darüber freue ich mich jetzt total, dass ich mich halt jetzt um jedes Buch ganz individuell kümmern kann, auch um jeden Autor. Und genau, und bei mir gibt es sozusagen nur Spitzentitel.
Nur Spitzentitel, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und wie ist es zum Stichwort Schlagzahlen mit dir? Also es ist ja so, dass in einem Verlag normalerweise nur Jahr für Jahr für Jahr ein neuer Titel kommt. Technisch ist man ja fast gar nicht in der Lage, mehrere Bücher, also wenn ich jetzt Poppy Anderson sehe, die weiß ich was, jedes Vierteljahr ihr Buch produziert, aber noch 8 Bücher heimlich schon im Hintergrund hat und die gleich noch schnell mit raushaut, weil sie so unglaublich schnell produziert, nicht so aufwendig, nicht fiktiv, ganz klar. Aber das würde ja ein normaler Verlag gar nicht schaffen. Der kommt ja gar nicht hinterher, das mit technischen Umsetzungen.
Nein. Also die Verlage die schlafen vielleicht manchmal ein bisschen, aber nicht immer.
Gut für die Self-Publisher.
Also ich glaube, dass alle großen Verlage jetzt mitbekommen haben, dass ja jetzt also das Allerneueste eben diese Buchserien sind. Ne? Also ich glaube, mit Shades of Grey fing das dann an. Und da haben die Verlage sich durchaus schon drauf eingestellt und sind auch in der Lage, im 2-Monats-Rhythmus Bücher vom selben Autor zu publizieren. Also da tut sich einiges. Also das denke ich schon, dass die da ein bisschen flexibler geworden sind. Das könnten wir theoretisch auch, aber was natürlich Verlage tatsächlich brauchen, sind lange Vorlaufzeiten insgesamt, weil das eben alles sehr lange dauert. Wir brauchen Zeit, um ein Buch im Buchhandel durchzusetzen und anzupreisen. Das dauert eben ein bisschen und da sind die Self-Publisher ein bisschen im Vorteil, weil die spontaner und schneller sind.
Ja, und weil dieser ganze Zwischenapparat nicht nötig ist. Gibt es denn im Buchhandel eine Beschleunigung? Ist da was erkennbar, dass es da neue Tendenzen gibt, wie man vielleicht auch so auch schneller auf diese aktuellen Veränderungen im Markt reagiert? Oder ist das alles, bleibt das auf absehbare Zeit so konventionell mit Vorschauen und mit Vertreterbesuchen? Das ist ja alles ein Apparat, der irgendwo ja auch mühsam ist.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Überlegungen dazu, das Ganze zu beschleunigen. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern noch, aber es gibt ja zum Beispiel dieses VLB-TIX, das ist ein digitales Vorschausystem, das gerade entwickelt wird und wofür gerade sehr stark geworben wird im Buchhandel, wo man nämlich nicht mehr klassisch, also Vorschauen, Kataloge quasi druckt, sondern das alles digital macht. Und da ist man natürlich dann auch schon, wenn sich das durchsetzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da schneller geht, auch dann im klassischen
also
Buchhandel.
Also VLB noch zu kurz übersetzt, Verzeichnis lieferbarer Bücher, für die das nicht so im Blut haben, diese ganze Begrifflichkeit des Handels. Ja, Hanni, damals bist du im Jahre 2012, 2013, bist du an Dan Brown vorbeigezogen, wenn ich das richtig erinnere. Das heißt also, du hast Dan Brown überholt. Ganz toll, ganz großartig, das fanden wir alle sensationell. Ein Self-Publisher schafft es, an einem so bekannten und hochdotierten Autor vorbeizuziehen. Das macht natürlich höchste Hoffnung für Julia mit ihrem neuen Verlagsprojekt, weil sie natürlich denkt, das machen wir jetzt nochmal, das ziehen wir locker durch. Wir haben einige Beispiele, auch Nika Lubitsch ist damals, hat Shades of Grey und weiß ich nicht alles, was zur Seite gedrängt, wobei Shades of Grey ja auch als Self-Publishing-Projekt angefangen hat. Was ist die Titelzahl, die du künftig produzieren wirst? Gibt es da eine Menge, wo du sagst, betriebswirtschaftlich will ich also, weiß ich was, im zweistelligen Bereich bleiben oder nicht mehr als 50 Bücher machen im Jahr oder lieber nur 10?
Es ist tatsächlich so, dass ich wenig Bücher machen möchte. Also ich plane jetzt mal erstmal nur 8 im Jahr. Und es ist auch so, ich habe zwar einen kaufmännischen Geschäftsführer und Kompagnon, der sich um den finanziellen Teil der Sache kümmert. Und ich habe eben Ullstein im Vertrieb, die mir super helfen, die einen ganz tollen Job machen. Und ich habe auch ein Pressebüro in Hamburg, das sich um die Presse kümmert. Aber den ganzen Rest, also das Programm, mache ich ganz alleine und mit diesen 8 Büchern im Jahr bin ich sehr gut beschäftigt. Also entweder gehen wir jetzt mit den Schmetterlingen durch die Decke im Herbst und ja, ich verdiene so viel Geld,
also nicht nur Schmetterlinge
dass ich 5 Leute anstellen kann. Aber das möchte ich eigentlich erstmal gar nicht. Also ich bin jetzt ganz froh, wie ich eben schon sagte, eben gerade darüber, dass es so klein und überschaubar ist. Das finde ich super. Und ich möchte unbedingt eben weiter sorgfältig mit jedem einzelnen Buch und jedem einzelnen Autor arbeiten. Und das geht nur, wenn ich wenig Bücher mache.
Wir sind leider schon wieder am Ende unseres halbstündigen Gesprächs. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese unglaublich engagierten, tollen und erfolgreichen Gesprächspartnerin, die ich hier habe. Also vielen Dank, viel Glück für euch beide und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Um 15 Uhr machen wir hier vom Self-Publisher-Verband nochmal was zum Stichwort Lektorat und Self-Publishing und ich würde mich freuen, Sie und euch dort begrüßen zu dürfen. Wenn es sonst Fragen gibt, stehen die Damen sicher zur Verfügung noch ein paar Minuten und ihr könnt sie individuell ansprechen und sie mal berühren oder was auch immer. Vielen, vielen Dank und danke euch beiden.
Danke, Ruppi. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.